NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs mit diesen Themen. Die Pro-Erdogan-Demonstration am Sonntag in Köln sorgt zunehmend für politischen Wirbel, auch in Berlin. Dazu auch unser Kommentar. In den USA haben die Demokraten ihren Parteitag abgeschlossen. Clinton und Trump können den ohnehin längst begonnenen Wahlkampf jetzt als offizielle Präsidentschaftskandidaten fortsetzen. Heute Abend verkündet die Europäische Bankenaufsicht die Ergebnisse des neuen Stresstests und Bastian Schweinsteiger verlässt die Fußballnationalmannschaft. Am Sonntag werden in Köln voraussichtlich 30.000 Anhänger für den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan demonstrieren und einige tausend dagegen, sowohl aus dem linken und dem bürgerlichen Lager als auch von der extremen Rechten, auf getrennten Kundgebungen natürlich. Für die Kölner Polizei ist das eine echte Herausforderung, zumal sie jetzt Erkenntnisse hat, dass möglicherweise türkische Regierungsmitglieder als Redner auftreten. Das macht den Großeinsatz noch einmal brisanter, Polizeipräsident Jürgen Mattis.
Wenn wir in eine Situation kommen, dass wir sagen, die Sicherheit eines Teilnehmers, eines hochrangigen Teilnehmers oder von Teilen der Teilnehmer können wir nicht gewährleisten, kommt auch als letzte Maßnahme ein Verbot der Versammlung in Betracht, und zwar bis unmittelbar vor Beginn der Versammlung.
Soweit Kölns Polizeipräsident Jürgen Mattis. Bei den Kundgebungen und Protestzügen in Köln geht es natürlich nicht nur darum, Ausschreitungen zu verhindern. Sie werden auch seit Tagen politisch höchst kontrovers diskutiert. Warum werden Probleme der Türkei überhaupt bei uns ausgetragen, fragen viele. Und warum fühlen viele Deutsch-Türken, die hier geboren und aufgewachsen sind, gerade jetzt diese überwältigende Solidarität mit Erdogan, der bei uns vorwiegend als Autokrat wahrgenommen wird? Die politische Debatte in Berlin kennt Julia Barth.
Die Stimmung könnte im Vorfeld aufgeheizter kaum sein. Ein Grund dafür, dass CDU-Innenpolitiker Wolfgang Bosbach im Interview mit WDR 5 laut darüber nachdenkt, die Demonstration zu verbieten, auch wenn die deutsche Verfassung die Hürden für ein solches Verbot zu Recht hochlege.
Wir müssen sehr gründlich prüfen, ob es konkrete Anhaltspunkte dafür gibt, dass Straf- oder Gewalttaten aus der Versammlung, aus der Demonstration hinaus begangen werden könnten. Denn das wäre ein Grund, eine Demonstration zu verbieten, weil wir verhindern müssen, dass Konflikte, die ihre Ursache in anderen Ländern haben, zu uns importiert werden.
Auch CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer findet, türkische Innenpolitik habe auf deutschem Boden nichts zu suchen. Eine Haltung, die sein Parteikollege Stefan Meyer grundsätzlich unterschreiben kann. Allerdings, so der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Deutschlandfunk, dürften nach deutschem Recht natürlich auch Erdogan-Anhänger ihre Meinung äußern, ob uns das im Einzelnen recht sei oder nicht.
Es wäre aus meiner Sicht rechtlich nicht haltbar, diese Demonstration per se im Vorfeld zu verbieten. Wichtig ist aus meiner Sicht nur, dass man den Demonstranten und vor allem den Initiatoren deutlich zum Ausdruck bringt, dass sie es wirklich unterlassen sollten, die Erdogan-Gegner zu provozieren.
Auf jeden Fall ist den Unionsabgeordneten die Besorgnis über die Situation allemal anzumerken. Eine Besorgnis, die auch Aydan Özurs, die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, teilt. Vor allem mit Blick auf die verstärkten Versuche Erdogans, Einfluss auf die türkischstämmige Bevölkerung in Deutschland zu nehmen. Der Tagesspiegel zitiert die SPD-Politikerin mit den Worten: Ich sehe mit Sorge, dass die Verbundenheit vieler hier lebender Menschen mit der Türkei mitunter massiv politisch instrumentalisiert wird. Nur ein Grund, weshalb die Opposition von der Bundesregierung verlangt, deutlicher als bisher Position zu beziehen. Die Demonstrationen in Köln, der Versuch Erdogans gegen in Deutschland lebende Anhänger des Predigers Gülen vorzugehen, die Einschränkung der Meinungsfreiheit in der Türkei. Das könne die Bundesregierung nicht einfach mehr oder weniger so stehen lassen, sagt die linken Abgeordnete Sevim Dadilim dem Nachrichtensender NTV.
Wir haben eine Zivilgesellschaft, die ist wirklich sehr verstummt, weil sie eingeschüchtert ist, resigniert, weil auch die Bundesregierung und auch die Europäische Union weitermachen wie bisher in ihrer Unterstützung für Erdogan und seine Regierung.
In ihrer Sommerpressekonferenz gestern hat Angela Merkel gemahnt, die Türkei müsse bei der Verfolgung mutmaßlicher Putschisten die Prinzipien der Verhältnismäßigkeit und der Rechtsstaatlichkeit einhalten. Für die Kanzlerin steht aber auch fest, Ankara bleibe ein wichtiger Partner für Deutschland in der NATO und in der Flüchtlingskrise.
Aus Berlin war das Julia Barth. In die Debatte um die Pro-Erdogan-Demonstration in Köln spielt also naturgemäß das schwierige Verhältnis zur Türkei mit hinein. Zu dem Staat, der dafür sorgt, dass nicht mehr Flüchtlinge als gewünscht nach Deutschland kommen, und zu dem Präsidenten, dem viele vorwerfen, zunehmend den Rechtsstaat außer Kraft zu setzen und Menschenrechte zu missachten. Die komplexe Gemengelage kommentiert Christina Nagel.
Die Empörung allerorten riesengroß. Klartext sollen die Kanzlerin und der Außenminister endlich reden, nicht länger kuschen vor der türkischen Führung, nur weil es den Flüchtlingsdeal gibt. Aber was heißt denn das eigentlich? Sollen unsere Regierungsvertreter den wohlgemerkt gewählten türkischen Präsidenten jetzt als Diktator bezeichnen, sämtliche Gespräche abbrechen und alle Abkommen aufkündigen? Mag ja sein, dass das Emotionen befriedigt, weil wir es dem Erdogan dann mal so richtig gezeigt haben. Aber was dann weiter? Auch wenn einige gern so tun, als ob. Es gibt keine einfache Antwort, keine eindeutig richtige Reaktion auf das, was zurzeit in der Türkei geschieht. Und auch wenn wir es uns vielleicht manchmal wünschen, es ist gut, dass unsere Regierungsvertreter nicht alles laut sagen, was sie vermutlich auch denken. Dass sie sich nicht anstecken lassen von der Rhetorik der türkischen Führung oder den heimischen Politpopulisten, dass sie nicht zurückkeilen und damit die Ebene unserer eigenen Werte, unseres politischen Selbstverständnisses verlassen. Es ist ja nicht so, dass nichts gesagt oder getan wurde. Es gab und gibt Kritik an den, wie sie der türkische Präsident selbst nennt, Säuberungen. Es wird gemahnt, gewarnt, Besorgnis geäußert. Das klingt, weil üblicher Diplomatensprech, harmlos, vielleicht sogar hilflos. Das sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass hinter den Kulissen mögliche Folgeszenarien durchaus durchgespielt werden. Mit Blick auf die versprochene Visafreiheit, die EU-Beitrittsverhandlungen, die Stationierung von Soldaten auf dem Luftwaffenstützpunkt in Incirlik. Dabei werden, und auch das ist notwendig, immer auch Wirkungen mitgedacht. Da geht es dann nicht nur um das EU-Flüchtlingsabkommen, sondern auch zum Beispiel um die Tatsache, dass die Türkei ein wichtiger Akteur in der Region ist, zudem auch noch ein NATO-Land, ein Bündnispartner, den man nicht hoppla hopp an Russland verlieren will. Hat der türkische Präsident deshalb Narrenfreiheit? Setzt er deshalb durch, was er will, selbst die Auslieferung von Gülen-Anhängern? Mit Sicherheit nicht. Mal ganz abgesehen davon, dass eine Abkehr von der EU oder gar von der NATO der Türkei schweren Schaden zufügen würde. Deutschland ist noch lange kein Spielball der türkischen Führung, denn hier gibt es Recht und Gesetz. Und deshalb ist es auch richtig, Pro-Erdogan-Demonstrationen zu genehmigen. Es ist eine der vielen klaren Botschaften an die türkische Führung. Auch Meinungen, die sie nicht teilt, kann eine offene Gesellschaft aushalten. Was sie nicht aushalten muss, ist Anstachelung zu Hass und Gewalt, aus welcher Quelle sie auch gespeist wird. Dafür gibt es das Strafrecht. Auch hier braucht es also keine platten Parolen, die am Ende alles nur noch schlimmer machen.
Das deutsch-türkische Verhältnis kommentierte Christina Nagel im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Während die Politiker in Berlin noch diskutieren, wie die deutsche Regierung sich zu Türkei nun im Detail positionieren soll, schafft Präsident Erdogan Fakten. In den vergangenen Tagen hat er Dutzende Journalisten zur Verhandlung ausgeschrieben und zahlreiche Sender und Zeitungen schließen lassen. Jetzt geht er noch einmal schärfer gegen bereits entlassene Juristen vor. Aus Istanbul, Reinhard Baumgarten.
Das Privateigentum von rund 3050 Juristen soll eingezogen werden. Die Staatsanwälte und Richter waren im Zuge der von Präsident Erdogan sogenannten Säuberung entlassen worden. Sie werden beschuldigt, mit der Gülen-Bewegung verbunden gewesen zu sein. Beschlagnahmt werden sollen unter anderem Immobilien, Bankkonten, Aktien und Fahrzeuge. Präsident Erdogan hatte gestern Abend ein entsprechendes Dekret unterzeichnet, das mit der Veröffentlichung im Staatsanzeiger heute in Kraft getreten ist. Im gleichen Dekret wurden den ermittelnden Staatsanwälten Sonderrechte zugestanden. So dürfen sie beispielsweise von Anwälten angelegte Akten zur Verteidigung eines Mandanten beschlagnahmen. Unterdessen ist die Zahl der entlassenen Generäle und Admiräle auf rund 200 gestiegen. Präsident Erdogan will im Rahmen der Umstrukturierung der türkischen Streitkräfte seine politische Macht und seinen Einfluss weiter ausbauen. Sowohl der Generalstab als auch der Geheimdienst sollen künftig ihm unterstellt werden. Bislang waren beide dem Ministerpräsidenten unterstellt.
In den USA, da ziehen Hillary Clinton und Donald Trump jetzt in die entscheidende Wahlkampfschlacht. Inoffiziell waren sie natürlich schon längst gegeneinander aufgestellt. Jetzt sind sie es auch offiziell, nachdem die Republikaner in der vergangenen Woche Trump zum Anwärter auf das Präsidentenamt erklärt haben und in dieser Woche die Demokraten ihre Kandidatin gekürt und ins Rennen geschickt haben. Dabei könnten die beiden Conventions der Parteien unterschiedlicher kaum sein, so wie ja auch der populistische Quereinsteiger Trump und die eher sachliche Senatorin Clinton unterschiedlicher kaum sein könnten. Zum Abschluss des Demokratischen Parteitages aus Philadelphia, Rolf Böhmann.
What the world needs now is love's Es war ein krasser Gegensatz zum Parteitag der Republikaner. Während die in Cleveland eine Veranstaltung abgehalten hatten, die den Eindruck erweckte, als stünden die USA kurz vor dem Untergang, mit einer Rede des Spitzenkandidaten, über die es danach übereinstimmend hieß, sie sei ungewöhnlich düster und pessimistisch gewesen, zelebrierten die Demokraten die Liebe. Natürlich war das nicht die ganze Zeit so. Vor allem am ersten Tag mussten sich die Sanders-Anhänger ihre Enttäuschung von der Seele buhen. Doch danach wurde es schnell besser und harmonischer. Auffallend viele Reden waren emotional, aber nicht wütend oder aggressiv, sondern nachdenklich und mitfühlend. First Lady Michelle Obama vermischte in ihrer Rede gekonnt Privates und Politisches, als sie davon erzählte, wie es war, ins Weiße Haus einzuziehen.
When they set off for their first day at their new school, pile into those black SUVs with all those big men with guns. And the only thing I could think was, what have we done?
Was haben wir nur getan, habe sie sich gefragt, als ihre Kinder zum ersten Mal mit Bodyguards in die Schule fuhren. Und ihr Mann betonte ostentativ die Bedeutung von Zusammenarbeit und Teamwork.
And we're gonna carry Hillary to victory this fall, because that's what the moment demands. Yes, we can. Not yes she can, not yes I can, yes we can.
Und Hillary Clinton klang ganz ähnlich, als sie sagte, nur zusammen können wir alle aufsteigen.
We have to decide whether we will all work together so we can all rise together.
Es menschelte beim Parteitag, es war gefühlig. Joe Biden war den Tränen nah, als er von der Zeit sprach, in der er und seine Familie den Tod seines Sohnes betrauerten.
I've been made strong at the broken places. By all of you, your love, your prayers, your support.
Und Tim Kaine erzählte stolz von der Zeit, in der er sein Jurastudium in Harvard unterbrach, um als Entwicklungshelfer in Honduras zu arbeiten.
That's why I took a year off from law school to volunteer with Jesuit missionaries in Honduras. I taught kids how to be welders and carpenters.
Er habe Kindern beigebracht, wie sie Schweißer und Schreiner werden können, so Kaine. Natürlich haben auch die Republikaner bei ihrem Parteitag auf der Klaviatur der Gefühle gespielt. Donald Trumps Kinder zeichneten das Bild eines aufmerksamen und liebevollen Vaters.
It is such an honor to be here for a man I love so, 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 so much. That's my father.
Doch insgesamt war die Stimmung völlig anders als bei den Demokraten, die einen wahren Feel-Good-Parteitag abhielten. Es gab Stimmen, die davor warnten, die Partei dürfe nicht zu unverbindlich sein, sie dürfe sich die Welt nicht schön lügen. Und so gab es dann auch, vor allem bei den Passagen über die innere und äußere Sicherheit, vereinzelt klare und deutliche Ansprachen. Und es gab natürlich Angriffe auf Donald Trump. Doch der Ton insgesamt war klar. You've got a friend, sang Carole King. Und Hillary hat viele Freunde und Bernie auch. Gut möglich, dass die Partei das gebraucht hat. Aber für den Wahlkampf gegen Donald Trump wird das nicht reichen.
You've got a friend.
Aus Philadelphia war das Rolf Böhmann. Europas Banken mussten sich wieder einem Stresstest unterziehen, einer Prüfung durch die Bankenaufsicht, wie es sie seit der Finanzkrise in regelmäßigen Abständen gibt. Und heute Abend werden die Ergebnisse bekannt gegeben. Wir wagen jetzt hier im Echo des Tages schon mal einen Ausblick mit Ulrich Ückerseifer aus der WDR Wirtschaftsredaktion. Und die Frage, die vor allem uns Kunden umtreibt, ist ja vermutlich die, wie werden denn die deutschen Banken abschneiden?
Die meisten, die beteiligt sind, die werden relativ gut abschneiden aus Deutschland. Da sind dabei die Deutsche Bank, die Commerzbank, hier aus Nordrhein-Westfalen, die NRW-Bank, das ist eine Förderbank, die gehört eigentlich gar nicht so richtig ins System rein, ist aber einfach groß genug, um da mitzumachen, und diverse Landesbanken. Und wenn man auf die deutschen Banken schaut, dann wird eigentlich nur der Blick auf die Deutsche Bank besonders spannend. Letztes Jahr Rekordverlust, jetzt ganz frisch auch wieder nichts verdient im zweiten Quartal. Also das sieht alles nicht richtig gut aus. Und die hat auch schon vor 2 Jahren beim letzten Stresstest nicht so richtig gut abgeschnitten. Also wenn es bei einer deutschen Bank Probleme gibt, dann am ehesten bei der Deutschen Bank.
Was genau gucken diese Kontrolleure sich denn eigentlich an?
Naja, die gucken, was passiert, wenn es so richtig schlecht läuft. Also wir kriegen eine Rezession, die Wirtschaft schrumpft. Es gibt mehr Arbeitslose, die Immobilienpreise fallen. Das sind alles Beschreibungen, die sind für eine Bank richtig schlecht, weil die dazu führen, dass so eine Bank ausgeliehene Kredite im Zweifel nicht zurückbekommt. dann muss sie auf diese Kredite Abschreibungen vornehmen, macht Verluste, das ist alles schlecht. Und dann ist die spannende Frage, wie viel Reserve hat sie, wie viel Eigenkapital, um diese Verluste ausgleichen zu können, wenn das über einen längeren Zeitraum, 2-3 Jahre so geht. Und das wird geprüft. Im Grunde kann man sich das als Privatperson so vorstellen. Stellen Sie sich vor, die eigene Firma macht pleite, man wird arbeitslos, dann geht das Auto auch noch kaputt, die Spülmaschine, die Waschmaschine. Reichen die Reserven, um so einen Zeitraum von einem Jahr oder mehr zu überstehen? Das Ganze übertragen auf die Banken, das ist der Stresstest.
Mhm. Wenn wir jetzt auf ganz Europa gucken, welche Banken oder welche Länder sind denn da die Sorgenkinder?
Das ganz große Sorgenkind, was die Banken angeht in Europa, das ist Italien. Da haben wir in den letzten Monaten ja schon oft drüber gesprochen. Und das hat einen langen Vorlauf. Die italienischen Banken, die waren in der Finanzkrise, die bei uns die Banken so hart in Mitleidenschaft gezogen hat, 2008, 2009 gar nicht beteiligt, weil die international gar nicht so gezockt haben. Aber die letzten Jahre in Italien, das waren wirtschaftlich schlechte Jahre. Viele Unternehmen stecken in der Krise. Und wenn die pleite gehen, dann zahlen die eben auch nicht zurück. Das ist das Problem der italienischen Banken. Die italienische Regierung hat lange zugeschaut. Jetzt ist das Problem mittlerweile richtig groß, deshalb auf Europa insgesamt gesehen. Da wird es spannend sein, wie geht es den italienischen Banken? Die waren schon beim letzten Stresstest vor 2 Jahren mit Abstand die schlechtesten.
Jetzt haben Sie ja eben sehr ausführlich und anschaulich geschildert, wie diese Tests aussehen. Aber trotzdem treibt mich ja nochmal die Frage um, wie verlässlich sind die denn? Also sind dann die Banken, die jetzt bestehen, richtig krisensicher?
Nee. Darauf würde ich mich jetzt mal festlegen. Dazu müsste so ein Test härter sein. Da ist zum Beispiel nicht drin, was ist, wenn wir noch 3, 4, 5 Jahre weiter so super niedrige Zinsen haben? Also ein Problem, was ja auch alle Banken betrifft. Das wird zum Beispiel gar nicht berücksichtigt in diesem Stresstest. Also der ist so mittelhart, würde ich sagen. Und als Schutz vor einer wirklich heftigen Krise dient er nicht. Er ist auch so konstruiert, dass es keine echten Durchfaller gibt, sondern man muss aufwendig die Zahlen, die da erhoben werden, miteinander vergleichen. Es wird auch keine direkten Konsequenzen geben. Das ist was für die Bankenaufseher, für die Spezialisten, die sich das hinterher in Ruhe angucken. Das ist nichts, wo man jetzt am nächsten Tag direkt sagen kann, die ist durchgefallen, die nicht. Und der ist auch nicht so hart, dass man wirklich sagen könnte, nach diesem Test, wer da bestanden hat, allein schon, weil man gar nicht bestehen kann, aber theoretisch, wer da bestanden hat, der ist auf der sicheren Seite. Wenn es so wäre, wäre es schön, aber so ist es leider nicht.
Heute Abend gibt die Europäische Bankenaufsicht die Ergebnisse des jüngsten Stresstests bekannt. Und Ulrich Ueckerseifer aus der WDR-Wirtschaftsredaktion hat uns schon mal einen Ausblick darauf gegeben. Nach den Anschlägen der vergangenen Woche, da hat die Bundeskanzlerin lange gewartet, um sich grundsätzlich dazu zu erklären. Zunächst hatte sie nur Trauer und Mitgefühl geäußert. Gestern ist sie dann vor die Presse getreten und hat ihr Entsetzen über den islamistischen Terror zum Ausdruck gebracht. Ihre grundsätzliche flüchtlingspolitische Linie aber hat sie nicht in Frage gestellt. Sie bleibt bei "Wir schaffen das". Prompt gibt es Widerspruch aus der CSU, heute vom bayerischen Finanzminister Markus Söder. Einzelheiten von Arne Wilsdorf.
Wir schaffen das, ist mir einfach zu wenig. Der Satz wird nicht richtiger dadurch, dass man ihn wiederholt.
Bayerns Finanzminister Markus Söder gab sich bei der Kabinettsklausur am Tegernsee angriffslustig. Vor allem in Richtung Bundeskanzlerin Angela Merkel. Von ihrer Rede hätte er sich mehr erwartet.
Es ist zwar ganz in Ordnung zu sagen, Bayern zu folgen ist richtig, aber es wäre besser gewesen, es früher zu tun. Es ist und bleibt ein historischer Fehler, die Grenzen unbegrenzt und unkontrolliert zu öffnen. Wir haben Recht behalten, leider. Wir hätten uns manches sparen können, hätte man eher auf uns gehört. Ich finde ehrlicherweise auch, dass in dieser Zeit "Wir schaffen das" nicht das richtige Motto ist, sondern eher "Wir helfen, wir sichern, wir haben verstanden".
Nach den Ankündigungen müssten von Seiten der Bundesregierung jetzt auch Taten folgen. Markus Söder sieht sich mit seinen Ansichten im Einklang mit CSU-Chef Horst Seehofer.
Also es war nicht offizielles Thema im Kabinett. Ich kann Ihnen deswegen nur meine persönliche Meinung sagen, die sich, glaube ich, ziemlich mit der Meinung des Ministers entdeckt.
Die wichtigsten Themen der Kabinettsklausur waren Terrorismus, innere Sicherheit und Flüchtlinge. Markige Worte fand Söder auch für die Bekämpfung der Gefahr durch islamistische Terroristen.
Bei dem Thema ist Blauäugigkeit wirklich das falsche Konzept. Sondern der erste Ansatz heißt Sicherheit. Und der beste Schutz vor Terrorismus ist, keinen Terroristen im Land zu haben. Deswegen muss die Zuwanderung reduziert werden.
Söder will seine Attacken aber nicht als parteitaktische Profilierungsversuche verstanden wissen. Es gehe vielmehr um nationalen Zusammenhalt gegen Bedrohungen wie die Attentate von Würzburg und Ansbach. Deshalb sei es auch so wichtig, dass vom wirtschaftlich starken Bayern das Signal ausgehe, wir tun etwas und stocken etwa die Polizei um jährlich 500 neue Beamte auf.
Wir schaffen unsere finanziellen Dinge, die anderen schaffen es glaube ich nicht. Wir legen auf den besten Personalstand, den wir schon haben, noch einmal drauf. weil wir das für notwendig halten. Wir haben ja viele Bundesländer, die fangen erst an, überhaupt mal Missstände abzubauen. Wir haben ja Bundesländer, die haben die Woche beschlossen, glaube ich, 100 neue Stellen zu machen. Baden-Württemberg, glaube ich, 140.
Für Polizei, Justiz und Schulen kann sich der Freistaat in den nächsten 2 Jahren insgesamt 3.165 neue Stellen leisten. Das Kabinett hat in St. Quirin einen Doppelhaushalt beschlossen, der ohne neue Schulden weiter steigt auf 59,3 Milliarden Euro im übernächsten Jahr. Und weil Söder zusätzlich 2 Milliarden Euro aus den Rücklagen entnimmt, muss auch kein Ressort wirklich sparen. Bei all dem ist dem immer ans Volk denkenden Finanzminister besonders wichtig zu betonen.
Für uns ist ganz klar, dass wir wegen Asyl und Zuwanderung nicht an der einheimischen Bevölkerung sparen, sondern genauso die einheimische Bevölkerung an der Stelle bedenken.
Von der CSU-Klausur am Tegernsee in Bayern war das Arne Wilsdorf. Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die Reise des Papstes nach Polen ist in vieler Hinsicht eine ganz besondere Reise. So hat das Oberhaupt der katholischen Kirche gestern die polnische Regierung aufgefordert, mehr Flüchtlinge aufzunehmen. Und heute war er im ehemaligen deutschen Vernichtungslager Auschwitz und hat in aller Stille der Holocaust-Opfer gedacht. Und natürlich ist Franziskus anlässlich des Weltjugendtages nach Krakau gekommen. Christina Maria Purkert berichtet.
Herr, vergib so viel Grausamkeit, hat Papst Franziskus am Ende seines Besuchs in Auschwitz dort ins Gästebuch geschrieben. Gesagt hat er nichts zum Holocaust. Er hat durch Schweigen ein Zeichen gesetzt. Allein und stumm ist er durch das Tor mit der Aufschrift Arbeit macht frei geschritten. Still hat er gebetet in der Zelle des in Auschwitz ermordeten Franziskaners Maximilian Kolbe und vor dem Mahnmal in Birkenau. Gesprochen hat er nur zu Überlebenden. Einzig der Psalm 130 rezitiert hebräisch vom polnischen Oberrabbiner und polnisch von einem Priester ist zu hören gewesen. Dieser Besuch hat ein neues, starkes Zeichen gesetzt für den Einsatz gegen Unrecht und die Verbundenheit mit dem Judentum. So ist Franziskus auch in der jüdischen Welt verstanden worden. In Auschwitz und Birkenau war auch die polnische Ministerpräsidentin Beata Szydło sehr präsent. Wie das Präsidentenpaar nutzt sie jede Gelegenheit, sich mit dem Papst zu zeigen und ignoriert dessen deutliche Kritik an der Regierungspolitik. Franziskus hat schon bei der ersten Höflichkeitsbegegnung deutlich gemacht,
man muss die Ursachen für die Auswanderung aus Polen herausfinden und denen, die wollen, die Rückkehr erleichtern. Zugleich ist die Bereitschaft zur Aufnahme derer notwendig, die vor Kriegen und Hunger fliehen.
Auch in Częstochowa, dem Marienwallfahrtsort von höchster Bedeutung für die polnische Identität, hat der Papst die Polen gemahnt, sich nicht abzuschotten und die Gemeinschaft mit allen zu suchen. Die Messe ist dort Teil der Feiern zum 1050. Jubiläum der Christianisierung Polens gewesen. Hunderttausende waren zum Teil schon in der Nacht angereist, um das zu erleben. Franziskus hat es verstanden, an diesem Ort den polnischen Katholizismus zu würdigen. Dafür nehmen viele Gläubige seine Botschaft an. Franziskus macht der Jugend Mut, schwierige Dinge anzugehen, nicht nur am päpstlichen Fenster. In seiner Predigt bei der offiziellen Begrüßung am Donnerstagabend hat er 700.000 Jugendlichen zugerufen, dass sie rebellisch sein sollen für die Idee der Barmherzigkeit. Ob sie glauben, dass sie Dinge ändern können, will er wissen.
Io vi domando, voi rispondete, le cose si possono cambiare? Non si sente.
Franziskus spricht mit den Jugendlichen, nicht über sie. Er ermutigt sie, ihr Leben nicht wegzuwerfen, sich zu engagieren, Barmherzigkeit zu leben, so wie er sie versteht. Zuflucht bieten, mit Armen teilen, Migranten aufnehmen.
Diciamo insieme questa parola. Misericordia. Tutti. Un'altra volta. Misericordia. Un'altra volta, perché il mondo senta.
Bei der katholischen Jugend aus aller Welt scheint die Botschaft anzukommen.
Mitte Juni waren ein paar russische Hooligans auf der Rückreise von der Fußball-Europameisterschaft in Marseille. Ob sie dort an den gewalttätigen Auseinandersetzungen beteiligt waren, das ist nicht bekannt. In Köln aber jedenfalls, da machten sie Station auf dieser Rückreise und griffen vor dem Bahnhof spanische Touristen tätlich an. Dafür hat das Amtsgericht Köln sie heute zu Bewährungsstrafen verurteilt. Einzelheiten von Marco Schmitz.
Kurz nach 11 Uhr am Vormittag verließen 4 der 5 Angeklagten durch den Hintereingang das Kölner Amtsgericht. Gerade mal 90 Minuten hat zuvor dieser Prozess, der im Vorfeld so hohe Wellen geschlagen hat, gedauert. Die russischen Männer saßen nun seit 6 Wochen in Untersuchungshaft und wollten jetzt nur noch eines: in Freiheit. Sie sollen 2 spanische Touristen niedergeschlagen haben. Der Grund dafür sei ein politischer Hintergrund gewesen, sagt Wolfgang Schorn vom Kölner Amtsgericht.
Als Motiv steht derzeit in der Tat im Raume, dass die mutmaßlichen Opfer dabei waren, einen antifaschistischen Aufkleber an einer Metalltür anzubringen. Das haben offenbar die Täter gesehen. Möglicherweise hat ihnen das nicht geschmeckt. Sie sollen sie auch konkret auf diesen Aufkleber angesprochen haben, beziehungsweise die politische Richtung, die dahinter steht. Und ohne jegliche Vorwarnung soll es dann schon zu der Attacke gekommen sein.
Ein Opfer wurde schwer verletzt, als ein Angreifer ihn am Boden liegend gegen den Kopf trat. Der Tourist aus Spanien erlitt dabei einen offenen Nasenbeinbruch. Die Polizei fand bei den Männern Tickets von Spielen der russischen Mannschaft bei der Europameisterschaft in Frankreich. In der Ermittlungsakte ist mindestens ein Foto eines Angeklagten, der sich in einem Stadion der EM befindet. Ob sich die Männer allerdings auch bei den Ausschreitungen, zum Beispiel in Marseille, beteiligt haben, davon weiß die Kölner Staatsanwaltschaft nichts. Die Angeklagten wollten sich nur kurz am Bahnhof aufhalten, doch daraus wurde nichts, sagt ein Verteidiger Klaus Esser.
Wohl eine Stunde später ging der Zug zum Flug und man muss sagen, das sind alles Leute mit ganz normalen, qualifizierten Berufen. Mein Mann dann zum Beispiel ist Mathematiklehrer. Und die trifft es natürlich härter als jemand, der gar keine Arbeit hat. Da gibt es Probleme mit den Arbeitsstellen. Das sind alles Leute, die sozial höchst integriert sind, die noch nie in Haft waren in keinem Land. Die sind natürlich überrascht, wie hier in Deutschland das gehandelt wird.
4 Angeklagte haben die Tat vollumfänglich gestanden. Auch deshalb sind sie zu den Bewährungsstrafen von 10 Monaten bzw. einem Jahr verurteilt worden. Die Verteidiger kritisieren die Art und den Umfang der Verhandlung trotzdem. Man hätte das alles auch viel schneller abwickeln können. Und Köln wollte nach dem schlechten Silvestereinsatz der Polizei nun Härte zeigen, sagt Anwalt Björn Hühne.
Das hat aus unserer Sicht hier eine ganz große Rolle gespielt, weil in der Silvesternacht Polizeiarbeit sicherlich nicht so die beste gewesen ist, um nicht zu sagen, an vielen Stellen versagt hat. Und mittlerweile glaube ich, dass von politischer Seite und von Seiten der Strafverfolgungsbehörden hier signalisiert werden soll, dass in Köln mit harter Hand regiert wird. Und das ging dann zulasten der Angeklagten hier im heutigen Verfahren.
Der 5. Angeklagte wollte kein Geständnis ablegen. Er habe mit der Sache nichts zu tun. Deshalb bleibt er nun länger in U-Haft. Sein nächster Prozesstag beginnt erst am 17. August. Die Opfer werden übrigens keinen Antrag auf eine Entschädigung stellen. Bei den Verurteilten sei eh nichts zu holen, so die Nebenklageanwältin. Einige der russischen Männer wollen noch heute nach Moskau fliegen.
Aus Köln war das Marco Schmitz. Die Fußball-Europameisterschaft, die ist schon seit knapp 3 Wochen vorbei und der deutschen Nationalmannschaft hat sie keinen Titel gebracht. Und einer will in Zukunft darum nicht mehr mitspielen, Kapitän Bastian Schweinsteiger. Er ist heute zurückgetreten. Auf Twitter teilte er morgen mit, er habe Bundestrainer Joachim Löw gebeten, nicht mehr nominiert zu werden. Einzelheiten von Achim Hofbauer.
Dass Bastian Schweinsteiger in der DFB-Elf aufhört, findet nicht nur Bundestrainer Joachim Löw schade. Zu jeder Zeit hatte ich das Gefühl, dass er alles für die Mannschaft gibt und sich total mit unseren Werten und unseren Zielen identifiziert. Ich als Trainer habe viel von ihm profitiert und kann mich einfach nur für alles bei ihm bedanken, so der Bundestrainer. Und DFB-Präsident Reinhard Grindel sagt, mit Bastian Schweinsteiger verabschiedet sich ein ganz großer aus der Nationalmannschaft. Er wird für viele Kinder und Jugendliche immer ein Idol bleiben. Am Vormittag hatte Schweinsteiger seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft per Twitter bekannt gegeben. Er hätte den Traum gehabt, den Europameistertitel zu holen. Das sei aber nicht gelungen, so Schweinsteiger, der am Montag 32 Jahre alt wird. Zudem sei der WM-Titel 2014 ein Highlight gewesen, das man so nicht mehr wiederholen könne. Damit endet seine Karriere in der Nationalmannschaft nach 12 Jahren, in denen er vom frechen Jungspund zum Kapitän aufstieg. Unvergessen bleiben vor allem seine Auftritte beim Sommermärchen 2006, wo er vor allem im Spiel um Platz 3 gegen Portugal für Furore sorgte, und bei der WM 2014. Da hat er im Finale gegen Argentinien trotz etlicher Blessuren das wohl beste Match seiner Karriere abgeliefert. Insgesamt bestritt Schweinsteiger 120 Partien für die Nationalelf.
Bastian Schweinsteiger tritt aus der deutschen Fußballnationalmannschaft ab. Das war ein Beitrag von Achim Hofbauer. Und das war das Echo des Tages. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend, sagt Beate Hinrichs.